Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Vor 2 Wochen waren wir noch zusammen beim Panel auf der Zukunft Personal und heute schon im Podcast. So schnell geht das bei Inside People and Culture. Heute ist Lukas Brandstätter zu Gast. Er macht bei Danone HR und zwar die komplizierten Themen Recruiting, Talent, Analytics, Prozesse aufräumen. Und Lukas hat nicht nur eine starke Meinung, sondern auch immer Zahlen im Gepäck. Und das ist genau das, was ich an ihm mag. Er hat Talent Acquisition in DACH gedreht. Er hat 378 Einstellungen in einem Jahr gemacht. Job Acceptance Rate knapp 97%, Dropout Rate 0, Frühfluktuation 0. Nebenbei ist er HR-Influencer und betreibt auf LinkedIn seine Rubrik Recruiting-Fragen aus der Hölle. Deshalb passt das Thema heute perfekt. Recruiting-Fails und wie du sie gerade jetzt vermeidest. Schön, dass du da bist, Lukas.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Lukas, worüber hast du heute schon innerlich gelacht oder geschmunzelt?
Worüber habe ich heute gelacht? Über schlechte Recruiting-Prozesse. Also Ich bin, glaube ich, einer der schlechtesten Timekeeper der Welt. Also du weißt es, ich bin natürlich auch schon wieder hier eine Viertelstunde zu spät gekommen. wir setzen in Interviews immer einen Zeitframe. Und wir hatten heute eins angesetzt für 30 Minuten. Und es war sehr gut und es war auch wichtig, dass wir länger gemacht haben. Aber statt 30 Minuten sind es dann 85 Minuten geworden. Da muss man jetzt nicht gute Mathe sein, das ist ein bisschen länger. Deswegen bin ich ja auch zu spät. Ja, also Zeitmanagement bleibt auch in 2026 meine größte Entwicklungschance.
Okay, dann werde ich die Rolle heute einfach übernehmen und schauen, dass wir hier vom Podcast zumindest in der Zeit bleiben. Wollen wir doch mal loslegen. Mich würde interessieren, lieber Lukas, gib uns doch mal so kurz einen Überblick. Was machst du aktuell bei Danone und was landet denn alles so täglich auf deinem Tisch?
Ja, ich habe gerade 3 Hüte auf. Also mein Haupthut ist, dass ich HR Business Partner bin für unsere Qualität, IT, Einkauf, Produktentwicklungsabteilung in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das sind so 150 Mitarbeiter, die ich im Scope habe. Ziemlich cool, weil es tatsächlich auch meine erste offizielle Business Partner Rolle ist. Aber Danone wäre nicht Danone, wenn ich nur einen Hut hätte. Deswegen darf ich parallel noch unser Efficiency-Projekt leiten, wo es darum geht, dass wir Prozesse verschlanken, digitalisieren, automatisieren. Da habe ich ein Projektteam von 10 Mitarbeitern. Und parallel bin ich auch wieder im Recruiting, weil wir natürlich auch ein bisschen umgebaut haben bei uns letztes Jahr und leite unser Sales Recruiting für Deutschland, Österreich, Schweiz. Bin jetzt aber gerade in den letzten Zügen, also 2 Stellen noch, dann gehe ich da wieder raus.
Wow, ich hoffe, du hast dann auch noch ein Privatleben nebenbei und das kommt nicht zu kurz. Das hört sich jetzt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Arbeit an. Aber ich muss direkt mal mit deiner Rubrik anfangen. Recruiting-Fragen aus der Hölle. Wie ist das Ganze entstanden?
Liebe Recruiting, und wir sind leider ja so gottlos in Interviews immer noch in Deutschland, vielleicht auch einfach weltweit, weil jeder davon ausgeht, dass er Recruiting kann. Ist ja nicht so schwer, muss halt ein paar Fragen stellen, warst ja schon mal auf einem Date. So, jeder kann Recruiting. Und was bei rumkommt, sind einfach so grauenhafte Interviews, sodass ich gesagt habe, nee, komm, also das kann ich mir nicht mit anschauen, da muss man doch mit ein bisschen Witz und Humor mal ja einfach visibel machen, wie schlecht Interviews laufen. Warum gekommen ist, eine Spaßrubrik, Recruiting-Fragen aus der Hölle, einfach mal gepostet, direkt mit dem ersten viral gegangen und dann weißt du, okay, ich glaube, ich mache das öfter.
Und machst du das nur auf LinkedIn oder bist du auch irgendwie bei TikTok, Instagram, weil ich selbst mache nur LinkedIn, das reicht mir völlig, damit bin ich schon überfordert, muss ich ganz ehrlich manchmal sagen. Hast du da noch andere Kanäle, die du bespielst?
Nee, tatsächlich, wie bei dir, nur LinkedIn reicht und auch da, ich glaube, Zeitmanagement und Regelmäßigkeit sind jetzt nicht meine Stärken. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal öfter gepostet.
Erinnerst du dich denn noch an eine Frage, bei der du diese heute denkst, das kann doch nicht ernst gemeint sein?
Also mein Evergreen ist ja, welches Tier wärst du und warum? Ich glaube, das wurde gefühlt auch jeder schon mal gefragt.
Ja, ich auch. Bin eine Schildkröte.
Ja, ein Krokodil. halt cool. Also Krokodile sind schon nice. aber das Absurdeste, das wurde mir tatsächlich dieses Jahr erzählt, von jemand aus einem Fußballverein, aus dem Management. Der wurde gefragt, bist du ein Adler oder eine Ente? Und es ist einfach so, hä? Also warum?
Ja, und sagt nicht jeder Adler?
Ja, man musste Adler sagen, das war die erwünschte Antwort, weil der ist durch das Büro im Vorfeld gegangen und da standen auf jedem Schreibtisch stand so ein Adler. Also der wusste schon, was er sagen muss. Also okay. Hey Volke, bist du ein Adler oder eine Ente? So, hä? So, nix von beiden. So, oder selbst wenn, also was möchtest du, was für eine soziale Erwünschtheit möchtest du damit ausdrücken? Ja, ich bin ein Adler. Ganz klar.
Ja, Wahnsinn.
Hey, Kukur.
Warum passieren denn solche Fragen in 2026 immer noch? Was glaubst du denn, was geht da schief? Ist das irgendwie schlechte Vorbereitung? Ist das mangelnde Interviewkompetenz oder einfach nur so eine Scheißegalhaltung?
Ich glaube Küchenpsychologie. Mhm. Also ich glaube, dass manche Menschen echt davon ausgehen, dass sie damit irgendwelche krassen Insights bekommen, wenn ich so mitten im Interview eine völlig absurde Frage stelle. Also man kann das ja wie so ein Litmus-Test, irgendwie als Stresstest ansehen. Aber es ist ja, da ist gar keine Validität dahinter. Und dann zu sagen, weiß ich nicht, wir sind mitten im fachlichen Teil und dann frage ich dich, bist du eine Ente oder ein Adler? Also dann sieht man, wie jemand unter Stress reagiert. Also ich glaube nicht, aber so oft, wie es passiert immer noch, muss da ja was dran sein. Das ist, ich glaube, traurig.
Ja. Ich würde sagen, Krokodil und Schildkröte machen jetzt einfach mal weiter hier im Text. Wir starten mal mit dem Insight-Moment hier im Podcast. Und da würde mich total interessieren, wie du gerade so auf Recruiting und die Arbeitswelt schaust, weil es dreht sich ja alles sehr, sehr stark gerade. Und es wird vor allen Dingen wieder einen Arbeitgebermarkt und es sind super viele Kandidatenprofile auf dem Markt durch viele Layoffs, durch die wirtschaftliche Situation. Wie nimmst du das aus deiner professionellen Perspektive gerade war?
Ja, also so, ich finde, letztes Jahr hat sich schon groß gedreht mit vielen Layoffs bei also vielen Corporates. Ich meine, wir waren auch mit dabei und viel Startups. Und du hast, wie du sagst, sehr viele Kandidaten auf dem Markt gerade. Und wir bekommen massig Bewerbungen. AI hilft halt jetzt nicht wirklich, weil auf dem Papier schauen alle Lebensläufe toll aus, weil jeder irgendwie mit Chatty und mit Claude einmal sagt, ey, optimier mal meinen Lebenslauf, dass er zu der Stelle passt. Und ja, wir können es uns, jetzt mal losgelöst von Danone, als Arbeitgeber gerade wieder aussuchen. Wen möchtest du haben? Du postest eine Stelle, jetzt mal wirklich nicht post and pray, sondern post and close. Du weißt, du kriegst mal mindestens irgendwie 30 Bewerbungen. Bei uns ist es bei einer Juniorstelle ja so knapp 300 Bewerbungen in 3 Tagen. Auf eine Stelle ist krank. Berufsanfänger möchte ich gerade nicht sein.
Ja.
Und dementsprechend ja, also es werden immer weniger Stellen. Viele Firmen stellen auch gar nicht ein mit der wirtschaftlichen Situation gerade. Und es ist für Arbeitgeber sehr einfach zu rekrutieren und Arbeitnehmer haben es gerade echt ganz schön schwierig.
Wir haben ja neulich zusammen ein Panel gemacht auf der Zukunft Personal und da ging es ja auch so um Jobsicherheit und das fand ich ein total spannendes Thema, weil so diese klassische Sicherheit in Form von, ich habe einen Arbeitgeber, bei dem ich sehr, sehr lange bin, da bekomme ich ein sehr gutes Gehalt, da habe ich vielleicht noch irgendwie eine gute betriebliche Altersversorgung und alles ist so sehr klassisch auf Loyalität und eben halt auch die Länge des Arbeitsverhältnisses ausgerichtet. Und meiner Meinung nach, und das ist ja auch das, was wir auf dem Panel besprochen haben, hat sich Sicherheit auch so ein bisschen gewandelt. Und Sicherheit geht heute mehr in Richtung Skills, ne? Also welche Future-Ready-Skills bringe ich denn überhaupt auch mit, die mich eben halt in diesem Job zukunftssicher machen und mir diese Jobsicherheit geben, die früher eher aus anderen Bestandteilen bestanden hat. Was heißt denn Sicherheit heute wirklich und was müssen Unternehmen deiner Meinung nach liefern, damit Kandidatinnen überhaupt kommen und auch im besten Fall bleiben und sich verwirklichen können?
Ja, also ich glaube, Sicherheit hängt immer davon ab, was ist der Kontext. Also habe ich irgendwie einen finanziellen Anker, der mich runterzieht, weil ich bin der allein, also ich ernähre die Familie alleine, ich muss ein Haus abbezahlen, oder heißt es, nee, ich kann mir das eigentlich aussuchen, weil ich habe keinen finanziellen Anker in dem Sinne, sondern man zahlt vielleicht Miete, hat, weiß ich nicht, muss auch keine großen Kredite abbezahlen. da bist du natürlich deutlich freier in der Entscheidungswahl und vielleicht auch risikofreudiger. Sicherheit heißt für mich, dass wir im Recruiting-Prozess einen vernünftigen Job machen, weil wir in der Regel nicht die Leute wollen, die vielleicht frei verfügbar sind, je nach Situation, sondern Top-Talente abwerben wollen von der Konkurrenz. Und wenn da der finanzielle Anker da ist, ist natürlich das Risiko viel höher. Du hast auf einmal wieder Probezeit, du musst dich wohl neu beweisen. Und da ein Bild zu vermitteln, dass man ein guter Arbeitgeber ist, dass man zu den Werten passt, dass man zu den Idealen passt, ist dann unsere Aufgabe. Wir müssen, glaube ich, den Job an und für sich nicht verkaufen, aber halt dieses Umfeld vermitteln, dass du hier nicht hire and fire reingeholt wirst und dann am Ende ohne Job da stehst, weil du einer Karriere-Opportunität hinterhergelaufen bist. Das würde für mich Sicherheit bedeuten. Mhm.
Wir wollen ja heute so ein bisschen über Fails im Recruiting reden und ich würde da gerne mal so mit ein paar Vorurteilen und Klassikern einfach auch einsteigen. Das findest du bestimmt auch gut, kann ich mir vorstellen. Und einer so einer Klassiker ist ja oftmals das Jobprofil als Wunschzettel, so diese eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, zu viele Kriterien, irgendwie gar keine Prioritäten. Warum glaubst du, werden so oft unrealistische Profile erstellt und dann eben halt auch wirklich mit einer unendlichen Suche connected?
Man traut sich nicht, Nein zu sagen. Also wenn, idealerweise hat man ja am Anfang des Recruiting-Prozesses ein Briefing. Oder was idealerweise, also bei uns ist es verpflichtend. Ohne Briefing keine Ausschreibung, ohne Briefing kein Recruiting-Prozess. So, da muss klar definiert sein, was ist Must-Have, also was brauchen wir wirklich, was wäre vielleicht Nice-to-Have. Und ich schmeiß heute schon wieder mit Anglizismen um mich, also Wahnsinn. Also vielleicht auch Sprache als drittes Entwicklungsfeld. Und da ist es halt so, natürlich kannst du dir viel wünschen. Also ich möchte jemand, der Berufsanfänger ist mit 10 Jahren Berufserfahrung, top, das wird nicht funktionieren. Und den Zahn musst du halt am Anfang ziehen. Sonst ist es wie, wenn du shoppen gehst und du weißt eigentlich gar nicht, was du willst. Willst du eine Jeans? Willst du eine Chino? Willst du eine kurze Hose, eine Anzughose? Natürlich findest du irgendwas zum Anziehen. Aber die Frage ist, wie lange dauert es und ist es das, was du willst? Und das, finde ich, ist die Aufgabe von Recruiting, das halt einzufangen. Mal zuzuhören, zu shapen und dann auch so diese Marktexpertise zu haben und sagen, hey du, Volker, Chinos sind gerade voll im Trend, die wird nächstes Jahr jeder anziehen, die sind auch gerade im Sale, vielleicht gehen wir gerade mal in die Richtung. Und nicht einfach blind loszurennen mit diesem Zettel. Weil sonst suchen wir ewig und man hat ja ehrlicherweise keine Kompetenz, hier irgendwas zu entscheiden.
Was sind denn so 3 Dinge, deiner Meinung nach, die in einem Jobprofil immer klar sein müssen?
3 Dinge, die klar sein müssen. Also was wir ausschreiben, meinst du?
Ja, genau. Also in einem guten Jobprofil, wo du als erstes abfragst, was auf jeden Fall mit drin sein sollte.
Ja, eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich kurz einmal drüber nachdenken. Skills-Anforderungen, also was brauche ich tatsächlich auf der Stelle? Also nicht blind, ich brauche 10 Jahre Erfahrung im Sales, sondern ich brauche jemand mit starken Verhandlungsskills, um ein Beispiel zu nennen. Bewiesene Expertise, also tatsächlich Erfahrung. Ich würde verzichten auf Uni-Abschluss oder ähnliches, das sagt nichts über Kompetenz aus. Ich finde auch Sprache ist relativ. Also ich beantworte deine Frage eher negativ, was es alles nicht braucht. Also ja, ich glaube einfach Skills braucht's. Und so dieses ganze klassische Uni-Sprache, Microsoft Office würde ich weglassen. Dann ist es vielleicht noch ein Thema. Zählt es auch?
Das zählt auch, das ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall auch gut zu wissen, was es nicht braucht, beziehungsweise was man vermeiden sollte. Das ist ja auch immer sehr, sehr wertvoll, so ein Ausschlusskriterium zu haben.
Kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Mit Volker Grigo People and Culture Solutions holst du dir einen erfahrenen Sparringspartner und Interim Head of HR ins Haus. Projektbasiert oder interimistisch. Volker unterstützt dich bei Vakanzüberbrückungen, beim Aufbau moderner People and Culture Strukturen, in Phasen von Restrukturierung und fairer Trennungskultur inklusive Outplacement sowie Organisationsentwicklung, die deine People-Arbeit wirklich leichter machen. Wenn du gerade an deinem People-Bereich arbeitest und einen Partner auf Augenhöhe suchst, melde dich gern. Und jetzt geht es weiter mit Inside People and Culture.
Aber lass uns doch einfach mal direkt zum nächsten Fail springen. Und ich denke da jetzt ganz, ganz stark so an zu lange Prozesse, an Funkstille irgendwie. Das ist ja auch immer was ewig was passiert, wo Prozesse ewig dauern, wo eben halt ja KandidatInnen dann auch Interesse verlieren, weil sich niemand mehr meldet. Was ist für dich da okay und wann ist es einfach nur Unfähigkeit zu entscheiden?
Also ich finde, 2 bis 3 Interviewrunden sollten in der Regel reichen, weil alles darüber hinaus wird es nicht besser, es wird eher repetitiv. Jetzt können natürlich auch so 2 bis 3 Runden über mehrere Wochen dauern, wegen Urlaub oder ähnlichem. Das Ganze steigt und fällt mit Kommunikation. Wenn ich dir, wenn du jetzt bei uns im Prozess wärst, transparent von Anfang an sage, du, wir haben dann, also wenn du bei uns im Prozess bist, kriegst du das mit, wo wir sagen, hey, du, wir haben einen 2- bis 3-stufigen Prozess, einmal kommst du bei uns vor Ort, dass du das auch siehst. Wir machen die erste Runde heute digital. Und dann, wenn es dir gefallen hat, wenn es uns gefallen hat, kriegst du in der nächsten Woche Feedback. Du kriegst am Freitag Feedback, dann weißt du ganz klar, woran bist du und du hast Sicherheit, weil du kannst damit planen. Weil wenn du keine Deadline hast, wo wir sagen, wir melden uns, geht ja die Waschmaschine im Kopf los. Wann melden die sich? Haben die mich vergessen? So, aber wenn ich weiß, du, ich rufe dich nächste Woche Freitag an, dann weißt du ja ganz klar, wann was passiert. Und wenn wir dann vorher anrufen und die Erwartungshaltung übererfüllen, das ist ein saugeiles Zeichen. Und es kostet mich keinen Cent. Das ist einfach, es kostet mich keinen Cent, diese Erwartungshaltung einzufangen und sie zu erfüllen. Und damit sorge ich für Sicherheit. Wenn ich aber jetzt quasi einfach mich nicht melde und dann über Wochen hinweg geht, dann gebe ich dir einfach nur das Signal, hey, die haben keinen Bock auf mich. Sonst würden die sich ja melden. Ist ja wie Dating. So, das ist eigentlich relativ simpel. Es kommt auf Kommunikation und Erwartungshaltung an. Aber wenn ich es halt nicht kommuniziere, dann wird es nicht gut.
Ja, und jetzt kommt der Faktor Mensch hinzu, der oftmals auch Hiring Manager ist und der sagt, ich will noch einen Vergleichskandidaten haben.
So, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Also ich gehe mit maximal 4 Kandidaten ins Rennen, wenn wir eine Position haben, in der Regel aber eher 1 bis 2, weil auch da mehr ist nicht besser. Und am Ende heißt, ja, aber ich will eine Mischung aus 2 Leuten. Ja, top, gibt's halt nicht. Also klar, können wir die jetzt irgendwie kennenlernen lassen und ein Kind, aber dann dauert es vielleicht 20 bis 25 Jahre, bis die Person starten kann. Und auch dann wissen wir nicht, ob es perfekt ist. Also halb Spaß, halb Ernst. Also das Problem hatte ich nie wirklich. So, dass man bei mir noch sagt, ich will einen Vergleichskandidaten, aber ich habe da auch keinerlei Geduld. Ja. Also da würde wahrscheinlich echt dann sowas wie Arschlecken rauskommen, wo ich sage, nee, machen wir halt nicht. So, das sind die besten Kandidaten, weil ich aber sehr viel vorselektiere. Also ich gehe, bevor wir in den Prozess gehen, einmal den ganzen Markt durch und dann haben wir vielleicht 100 Leute mal auf dieser Longlist gehabt, die interessant sind. Und dann filtern wir das so runter, dass wir dann tatsächlich mit den 3, 4 Stärksten reingehen, wo ich sage, so, wenn es die nicht sind, dann müssen wir das Ding komplett nochmal neu aufmachen. Sodass du auch als Hiring Manager wieder Thema Kommunikation und Erwartungshaltung nicht Angst hast, da könnte noch jemand sein, ich könnte was verpassen. Weil das ist ja der Trigger. Es ist ja mal selten Unsicherheit, sondern eher so, okay, Torschusspanik, könnte da noch was sein. Und wenn man das einfängt, dann kommt sowas nicht. Zumindest ist es mir jetzt in über 10 Jahren tatsächlich am Anfang der Karriere schon vorgekommen, weil ich einfach blind in so Pipelines rein bin, aber seitdem nicht mehr. Und das kann ich sehr empfehlen. Deswegen managed Erwartungshaltung.
Du bist ja auch so ein Daten-Nerd, sage ich jetzt mal. Und Recruiting ohne Daten ist für mich eigentlich auch irgendwie voll der Fail. Wie siehst du das?
Amen. Dann ist man irgendwie halb blind unterwegs. Und je mehr Daten du hast, desto klarer kannst du sowas natürlich auch untermauern. Also wenn wir auch das Beispiel von gerade eben nehmen. Wenn ich weiß, es gibt nur 100 Kandidaten und wir haben halt von den 105 bekommen, dann ist es sicherlich prozentual keine gute Quote. Aber ein Markt aus 100 Kandidaten ist halt auch nicht groß. Und das ist, glaube ich, das untermauert Argumentationen, anstatt halt zu sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, es gibt halt nicht mehr. Toll, danke für dein Bauchgefühl. Kann ja keiner greifen. Also klar kann sich der Hiring Manager dich jetzt anfassen, aber dann hat er ja trotzdem nicht dein Bauchgefühl. Dementsprechend Daten helfen extrem in jeder Entscheidung.
Du arbeitest ja wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Kennzahlen, kann ich mir vorstellen. Was wäre denn, wenn du nur 3 dieser Kennzahlen behalten dürftest? Welche wären das denn?
Die hast du im Intro schon genannt. Fürs Recruiting ist für mich das Wichtigste eine Offer-Acceptance oder Job-Acceptance-Rate, sprich die Quote der angesprochenen Angebote, die auch angenommen wurden. Das Ziel ist ja natürlich 100%, weil wir machen ja niemandem ein Angebot, wo wir hoffen, die Person startet nicht. sondern jedes Angebot soll angenommen werden, weil dann ist der Recruiting-Prozess zu Ende. Dementsprechend, das ist immer mein Nordstern, wonach wir Prozesse optimieren. Wenn die Job-Acceptance-Rate sinkt, scheiße, dann müssen wir gegensteuern. Und jetzt sind wir natürlich mit 97 bzw. 98,4 ist es, glaube ich, dieses Jahr schon sehr gut. Aber auch da heißt ja, auf 100 Angebote lehnen 1,6 werden abgelehnt. Das heißt, den Prozess muss ich neu machen. Sprich, wenn mir jetzt extern jemand zuhört, der schlägt die Hand auf den Kopf und sagt, hey, sag mal, der jammert jetzt bei 98,4, aber ja, auch damit wäre ich jetzt nicht zufrieden. Das muss 100% sein. Da bin ich ein bisschen schwierig. So, Job Acceptance Rate Nummer 1. Der zweite ist für mich Frühfluktuation. Nur weil wir jemanden einstellen und das Angebot annimmt, heißt, die Person muss ja auch bleiben. Und da spielen viele Faktoren rein. Es ist kein reines Recruiting-Thema. Da ist dann auch der von dir zitierte Hiring-Manager dabei. Da ist das Umfeld, der Job, ganz viel spielt rein. Aber die muss bei Null sein, weil sonst haben wir die falsche Person eingestellt. Sonst haben wir zwar schnell den Prozess durchgebracht, aber halt auf welche Kosten, dann müssen wir es auch neu starten. Und ich bin ein großer Fan von Dropout-Raten. Ich möchte keinen Prozess, wo Kandidaten von sich aus sagen, nee, boah, du Lukas, danke, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weil dann kann ich mich blind auf diesen Prozess verlassen. Ich weiß, wir gehen in diesen Prozess rein. Es sagt niemand im Prozess ab. Am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot angenommen wird, sehr hoch und es kündigt dann auch niemand in der Frühfluktuation. Folglich habe ich diesen Prozess abgehakt und kann zum nächsten übergehen. Und das bringt sehr viel Sicherheit, auch für einen Recruiter zu sagen, nee, wir warten jetzt mal lieber noch 2 Wochen, das ist die falsche Person, bevor wir auch schnell machen, weil dann habe ich hinten, zerschießt es mir die Kennzahlen, ja, aber vor allem ist es nicht gelöst. Und im Recruiting wollen wir Sachen abschließen und nicht jedes Mal wieder neu aufmachen.
Ja, total. Lass uns trotzdem mal zum nächsten Fail schon rüberspringen. Und wir haben jetzt den Hiring Manager schon ein bisschen öfters angesprochen. Hiring Manager sind nicht enabled. Es gibt schlechte Interviews, schlechte Entscheidungen, irgendwie Chaos, keine Rückmeldung aus der Fachabteilung. Wie siehst du das denn? Und was ist so das Minimum, das Recruiting oder Talent Acquisition von Hiring Managern verlangen muss, aber auch liefern muss, damit die Hiring Manager enabled sind?
Klar, es steigt und fällt mit der Führungskraft. Also da ist einmal der menschliche Faktor. Wenn du mit deinem Chef dir nicht grün bist, dann kannst du, glaube ich, noch so viel Geld zahlen oder der Prozess noch so gut sein, dann matcht es halt nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Für Hiring Manager Enablement, wir haben einen Recruiting Frame mal entwickelt. Also dann habe ich, als ich damals noch das Recruiting-Team komplett geleitet habe, entwickelt, wo es darum geht, dass wir skillbasiert Interviews stellen. Also je nach Level haben wir eine Erwartungshaltung und dann kannst du dir das zusammenklicken. Das ist einfach nur eine Excel, wo du dann irgendwie 4, 5 Fragen hast, wo du evidenzbasiert halt Interviews stellen kannst. Also wenn du sagst, du gehst auf Verhandlungen, du gehst auf Kommunikation, Stakeholder-Management, gibt es dann dazu Fragen. Und es ist halt ein Leitfragen, den dann sowohl der Hiring-Manager als auch der Talent-Manager ausfüllt, sodass das nicht so subjektiv, ich stelle hier irgendwelche dummen Fragen, weil ich nicht weiß, was ich fragen soll, stellen, sondern ich habe einen Leitfragen, der mir einfach auch Sicherheit gibt. Wieder Sicherheit auf Hiring-Manager-Seite. Ich muss da gar nicht Fragen entwickeln, sondern ich habe was vorgegeben. Und damit hast du schon mal Leitplanken. Und wenn du dann halt das Gefühl hast, nee, da möchte ich nochmal tiefer bohren, kannst du das machen. Aber es ist nicht random, ist nicht gewürfelt und damit haben wir auch jedes Interview gleich für eine Stelle, dass du dann auch vergleichen kannst.
Mhm.
Und das, finde ich, hilft beim Enablement. Jetzt gibt's andere Firmen, die trainieren ihre Hiring-Manager, die schicken die auf Trainings. Weiß ich nicht, ob es das braucht. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel du rekrutierst. Weil es gibt welche, die rekrutieren das erste Mal. Die muss ich natürlich ganz anders an die Hand nehmen als jemand, der zum 30. Mal eine Stelle rekrutiert. Also der weiß, dass ich nicht geduldig bin und mein Zeitmanagement nicht so gut ist. Der weiß aber auch, was er selber kann. Da sind wir ein eingespieltes Team. Dementsprechend, bitte hört auf, eure Hiring Manager zu shamen. Die machen, in der Regel haben sie das Herz am richtigen Fleck. Wenn nicht, dann haben wir ein anderes Problem. Aber dann nimmt sie in die Hand, weil für einen Recruiter ist das Tagesgeschäft. Ja, ganz klar. Und da schlägt man die Hand auf den Kopf und denkt, boah, manchmal stellen sie auch doofe Fragen. Aber sicherlich nicht aus einer bösen Intention.
Mhm. Und du hast ja vorhin auch schon das Briefing angesprochen, dass es erstmal natürlich Sinn ergibt, ein Briefing zu haben. Das ist ja basic irgendwo. Nichtsdestotrotz fehlt es leider auch oftmals. Aber was gehört denn deiner Meinung nach in ein gutes Briefing rein?
Ganz klar festlegen, wie ist die Kommunikation? Also kommunizieren wir auf Teams, kommunizieren wir per E-Mail, wie besprechen wir so eine Pipeline? Was ist auch die Erwartungshaltung, wenn du Kandidaten bekommst? Bis wann brauche ich Feedback? Dann natürlich dieses Anforderungsprofil, was wir vorhin schon mal besprochen haben. Sprich, wie sieht es aus? Die Rollen ganz klar klären. Also was ist die Rolle vom Hiring Manager? Was erwarte ich auch? Was erwarte ich auch nicht? Also mindestens eine Recruiting-Frage aus der Hölle muss er stellen, sonst habe ich ja nichts zum Posten. Also das ist die Mindestvoraussetzung. Stell irgendwas richtig Blödes und dann mache ich mich über dich lustig im Internet. und ja, klar, einfach diese Erwartungshaltung. Dann mal diesen Markt auch durchzusprechen, weil zu sagen, du, natürlich brauche ich viel Input, viel Kontext, aber dann auch zu sagen, okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an, wie viele dann am Markt übrig bleiben, wenn wir danach suchen. Also dann, wenn wir nochmal dieses Hosenbeispiel nehmen, dann bleiben vielleicht nur noch 3, 4 Hosen übrig, ist sehr eng, kann funktionieren, aber vielleicht nehmen wir dann eher noch andere Sachen, Kriterien mit rein, dass es ein bisschen breiter wird. Und dann einfach ein guter Dialog, das ist kein Monolog, wo ich mir einmal alles runterrattern lasse und auch kein Monolog von mir, wo ich einen Hiring Manager belehre. Das ist der Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit. Deswegen, das ist auch nicht verhandelbar. Das ja. muss man, die Zeit muss man sich nehmen. Und wenn ihr das bei euch in der Orga noch nicht habt, dann etabliert. Weil wenn ihr nicht wisst, was ihr sucht, dann sucht ihr halt auch sehr lange. Könnt ihr machen, aber es ist halt einfach, macht's halt nicht. Macht einfach ein Briefing.
Ist unnötig, definitiv. Wir haben jetzt über 4 Recruiting-Fails schon gesprochen. Gibt es noch ein Fail, wo du sagst, der fehlt jetzt hier absolut noch in der Runde oder wurde bisher noch nicht genannt?
Schnelligkeit. Wir haben darüber gesprochen, wenn Prozesse zu lang dauern. Ich würde es gerne einmal umdrehen.
Ja.
Man kann auch zu schnell sein. Und zwar, ich habe das mal gemessen bei uns. Ich dachte mal so, okay, je schneller der Prozess, desto besser ist es für den Kandidaten. Und bei uns ist tatsächlich so, Prozesse, die unter 10 Tage dauern, haben eine niedrigere Annahmewahrscheinlichkeit als Prozesse, die über 10 Tage dauern.
Mhm.
Sprich, wenn du in unter 10 Tagen 2 Interviews hast, vielleicht noch ein Kennenlernen vor Ort, war das in meiner Vorstellung ultra geil. Ich würde es total geil finden, wenn das eine Firma mit mir macht. Aber wir hatten 4% Unterschied von der Offer Acceptance versus Prozesse, die über 10 Tage gingen. So Sweet Spots sind so 10 bis 14.
Mhm.
Das ist perfekt. Du bist in 2 Wochen durch, weil du brauchst ja auch Zeit, um das sacken zu lassen. Weil vielleicht hast du dich gerade beworben und dann hast du innerhalb von 7 Tagen eine Zusage. Da bist du ja vielleicht noch gar nicht so weit im Kopf,
dass
du jetzt wirklich gehst. Und da haben sie uns tatsächlich Offer abgelehnt, weil sie gesagt haben, nee, mir ging das zu schnell. Und das musste erstmal in meinen Kopf rein. Also wenn ich da mal so, je schneller, desto besser. Also ist es nicht. Deswegen, wenn ihr Time to Hire oder Time to Fill oder Time to Close, wie auch immer ihr es nennen wollt, Fanatiker seid, schaut euch das mal an in Kombi mit einer Offer Acceptance. Weil bei uns ist es zu schnell, ist nicht gut. Und das hätte ich nie gedacht. Nie gedacht.
Kann ich das auch total nachvollziehen, weil du willst ja nicht nicht gechallenged werden und auch nicht das Gefühl haben, dass du überhaupt nicht irgendwie eine Herausforderung darin hast, diesen Job zu bekommen, weil es ja schon auch so wirken kann, dass das Unternehmen vielleicht sehr, sehr needy ist. Die besetzen dich jetzt einfach nur auf diese Stelle, weil sie gerade schnell jemanden brauchen und nicht, weil sie ernsthaft an dir als Person oder an deinen Kompetenzen interessiert sind.
Voll. Ja, also das kann sein. Ich habe jetzt aber trotzdem letzte Woche eine Stelle geclosed. 5 Tage. Montag erst, also Vorgespräch, Dienstag erst Interview, Donnerstag zweite Interview und Freitag finales Kennenlernen mit unserer Sales-Chefin. Geisteskranker Prozess. Und dann haben wir am Montag drauf das Angebot gemacht. Also Freitag haben wir dann noch zugesagt, dass wir das Angebot machen und am Montag das Angebot gemacht.
Mhm.
Und das Feedback von der Kandidatin war super wertvoll. Da muss man es aber dann wieder in Relation setzen. So einen Prozess hätten wir nie gemacht, wenn die Kandidatin nicht woanders auch im Rennen gewesen wäre und wir konkurriert haben. Weil sonst, stell dir das mal vor, also 4 Gespräche in einer Woche ist halt auch ist krank eigentlich. Würden wir nie machen, weil ja, du wirkst halt auch sehr needy. Aber wir wollten sie unbedingt haben, wir haben sie bekommen. Und das kann man machen, aber ist halt auch sehr risky.
Wir kommen so langsam in Richtung Ende und ich habe noch 2 Dinge, die ich gerne mit dir besprechen bzw. durchgehen möchte hier in meinem Podcast. Es gibt nämlich 2 Kategorien, die noch fehlen und das ist einmal dein Satz bitte, heißt es. Und zwar geht es um 5 Halbsätze, die du spontan vervollständigen sollst. Und wir fangen, glaube ich, auch direkt mit dem ersten Halbsatz an und der lautet, Recruiting scheitert meistens an.
Nicht gemanagten Erwartungshaltung.
Mhm. die wichtigste Recruiting-Regel ist?
Mindestens eine Recruiting-Frage aus der Hölle stellen, damit Kandidaten mir bei LinkedIn folgen.
KandidatInnen springen ab, weil?
Wir nicht richtig mit ihnen kommunizieren.
Mhm. Hiring-Manager sollten aufhören.
Nigger zu trinken.
Wenn ich nur eine Sache ändern dürfte, dann?
Würde ich verbieten, dass man nach mehr Kandidaten fragen darf, wenn man schon im Interviewprozess ist.
Okay, sehr, sehr gut. Das war in der Tat eine gute Insights. Lustig. Ja, jetzt darfst du das Mikrofon weitergeben, lieber Lukas. Wer sollte denn als nächstes hier bei mir im Podcast zu Gast sein?
Mr. Bräuninger. Also Flo, wenn du das hörst, Dr. Florian, ich finde, du passt perfekt zur Folge im Podcast. Ich kann deinen Nachnamen leider nicht aussprechen.
Ja, ich habe mich jetzt auch nicht getraut.
Ich weiß es nicht, sorry.
Ich werde ihn fragen.
Meinen Nachnamen nicht aussprechen. Dr. Florian Bräuninger.
Das wird die erste Frage, die ich Dr. Florian von Bräuninger stellen werde. Und freue mich total. Ich werde auf ihn zugehen. Wir haben uns leider noch nie in Person kennengelernt, sondern immer nur irgendwie über LinkedIn-Beiträge, Kommentare Kontakt gehabt. Aber das ist definitiv eine sehr, sehr coole Empfehlung. Danke dafür, lieber Lukas. Ja, und auch danke dir, dass du heute hier warst. Das war sehr konkret, das war sehr unterhaltsam. Und ja, wenn euch die Folge hilft, dann gebt dem Podcast vielleicht kurz einen Stern, eine Bewertung oder schickt ihn einer Person, die gerade im Recruiting feststeckt. Und von meiner Seite aus vielen Dank nochmal, Lukas. Das war sehr, sehr schön mit dir und bis zur nächsten Folge von Inside People and Culture.
Danke für die Einladung.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig!